Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, Thomas.
Heute habe ich einen Gast angeschleppt. Willkommen, Ivan Blatter.
Hallo, Thomas und Thomas.
Sollte man dich kennen? Also kennt man dich oder nur in deiner Zeitmanagement-Bubble?
Keine Ahnung, das musst du mich fragen. Wahrscheinlich nur in meiner Zeitmanagement-Bubble, nehme ich mal an.
Wobei, du fotografierst ja auch. Wir haben uns in der Fotografie kennengelernt. Das war noch eine lustige Geschichte. Deine Frau hat sich angemeldet und hat wahrscheinlich geschrieben, ich nehme meinen Mann mit. Dann hat da die Organisation geschrieben, das kommt Sabine und Ivan Vogt. Und die E-Mail-Adresse war aber irgendwie sabine@ivanblatter.com. Und dann habe ich gedacht, ja, so viele Mitarbeiter kann es dort nicht geben. Ich habe dich schon gekannt vorher als Podcaster, weil ich glaube, man kommt nicht um dich herum, wenn man sich mit Zeitmanagement, Arbeitstechnik und Produktivität auseinandersetzt. Und siehe da, dann kam der Ivan Blatter zu einem Workshop. War ich ziemlich beeindruckt.
Das war vor allem ein Geschenk zu meinem 40. Geburtstag. Also deshalb hat sie das alles organisiert, ohne mich da zu informieren. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut. In Oberstdorf war das.
Genau. Oha. Und wenn man dich nicht kennt, dann fallen einem zwei Dinge auf. Du bist etwa fast 2 Meter groß und hast einen Walliser Dialekt.
Genau. Beides hört man hier nicht so. Also die Größe sowieso nicht. Man hört, dass ich Schweizer bin, zweifelsfrei. Aber ich bin tatsächlich Walliser, lebe aber schon seit 25 Jahren hier in Basel. Ich bin schon ein halber Basler.
Dann assimiliert man sich oder wie läuft das?
Nee. Okay. Also Walliser, ich weiß nicht, ob du das, du dich da auskennst, Thomas. Nee. Das Walliserdeutsche, das klingt etwa so wie ein Urbayer für dich. Also es ist wirklich so ein sehr spezieller Dialekt, wo selbst einige Schweizer Mühe haben, mich zu verstehen. Okay. Und man kann sich assimilieren, aber man ist doch stolz auf seine Wurzeln und das will man auch nicht verbergen.
Also dann weiß ich jetzt nicht, was besser ist, aber egal. Okay, gut, kommen wir zum Thema. Ja, was haben wir uns denn vorgenommen?
Ja, also Thema ist so ein bisschen, also wir haben, der Podcast heißt Zeit ohne Ende. Und du bist da eigentlich einer, der Zeit, oder die wertvollste Ressource unserer Zeit verkaufst, nämlich die Zeit, also die Produktivität. Und ich wollte mal, ja, mit dir darüber sprechen, was du für Vorschläge hast, zum Beispiel für mich, der zu viel Zeit hat. Natürlich kannst du jetzt sagen, ich könne da prokrastinieren und aber mich würde mal interessieren, wie man die Zeit auch totschlafen kann. Ist wahrscheinlich nicht eine Frage, die du jeden Tag hörst.
Nicht ganz. Ich höre tatsächlich eher das Gegenteil. Ich habe zu wenig Zeit und ich habe so viel zu tun und ich weiß nicht, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Und ich hatte tatsächlich noch nie jemanden, der gesagt hat, ich habe so viel Zeit, was soll ich damit anfangen? Tatsächlich. Und das ist eine Herausforderung für mich. Also ich wechsle sozusagen auf die andere Seite. Ob auf die dunkle Seite oder die helle, weiß ich nicht, aber auf die andere Seite, das ist sicherlich sehr, sehr spannend, ja. Du hast aber etwas Interessantes gesagt, eben, du hast Prokrastinieren schon angesprochen. Heißt das für dich, je mehr Zeit du hast, desto mehr schiebst du auf, oder was heißt denn das?
Ja, ich weiß, dass Aufschieben nicht zwingend vorteilhaft ist, weil ich muss es ja irgendwann trotzdem tun. Natürlich mache ich alles ein bisschen langsamer, ich sitze auf dem Sofa und tue nichts oder sehr wenig oder ich gehe spazieren und höre einen Podcast. Natürlich ist das nicht nichts tun, aber das ist das große Privileg, dass ich eigentlich stundenlang am Tag nichts tun kann. Das ist schon sehr interessant. Aber eigentlich solltest du deine Kunden ja eigentlich dorthin bringen, dass alle zu viel Zeit hätten. Aber das passiert offensichtlich nicht.
Absolut, ja. Das ist tatsächlich so. Und da sieht man auch irgendwo die Grenze eines guten Zeitmanagements. Ich sage meinen Kunden immer, ein gutes Zeitmanagement soll ja nicht deinen Selbstzweck erfüllen, sondern ein gutes Zeitmanagement soll dir helfen, um Dinge besser zu erledigen, um zufriedener zu sein, um mehr Zeit zu haben. Im Sinne von, nicht, dass du 25 Stunden Zeit pro Tag hast, sondern im Sinne von, du hast mehr Zeit für Dinge, die vielleicht jetzt zu kurz kommen und so weiter und so fort. Und deshalb ist ein gutes Zeitmanagement ein Mittel zum Zweck. Das gehört irgendwo dazu für mich, auch wenn man zu viel Zeit hat, weil dann kommen wir in den Bereich, wie nutze ich meine Zeit? Was mache ich mit meiner Zeit? Lasse ich mich treiben? Und gebe sozusagen meine Zeit aus meiner Hand, zum Beispiel indem ich halt, keine Ahnung, irgendwie durch das TV-Programm zappe, oder nutze ich sie? Und jetzt muss man aufpassen, die Zeit nutzen heißt für mich nicht Aufgaben erledigen und immer etwas tun und To-Do-Listen abarbeiten, sondern die Zeit nutzen kann sein, ich lege mich für den Nachmittag in die Hängematte und schaue den Wolken zu, wenn ich mich bewusst dafür entscheide. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube, wir sollten uns alle angewöhnen, bewusst unsere Zeit zu gestalten. Womit wir die verbringen? Es ist für mich zum Beispiel auch völlig okay, mal einen Netflix-Marathon zu machen und den ganzen Tag seine Lieblingsserie zu schauen, wenn ich mich bewusst dafür entscheide. Das ist für mich der entscheidende Nebensatz.
Also Stichwort Selbstbestimmung.
Ja, Selbstbestimmung und damit auch Freiheit.
Also du gibst den Leuten die Freiheit zurück, über ihre Zeit, über ihre Freizeit selber zu bestimmen, kann man das so sagen?
Nicht nur die Freizeit, sondern eigentlich die ganze Zeit, halt im Rahmen des Möglichen. Wir alle haben halt gewisse Verpflichtungen, die wir irgendwann eingegangen sind und dann gehört das halt dazu, sei es jetzt mit dem Hund spazieren zu gehen, auch wenn es regnet und ich keinen Bock drauf habe, oder dem Kind die Windeln zu wechseln, auch wenn das nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist. Aber das sind halt Commitments, Verpflichtungen, die ich eingegangen bin und die ich jetzt erfülle. Aber es geht darum, seine Zeit möglichst häufig so frei wie möglich zu gestalten, ja.
Aber das Problem in Anführungsstrichen vom Thomas war ja, dass er, ich glaube, du hast mal Zeitmillionär gesagt. Also er ist ein Zeitmillionär. Jemand, der zu viel Geld hat, der weiß ja auch manchmal nicht, was er damit machen soll. Aber mit Zeit, das ist eine beschränkte Ressource, ist was anderes. Also wer ist jetzt denn der Rat für den Thomas? Also hast du ja gesagt, sozusagen als Ursprüngliche wieder zurückgekommen, aber... willst du ihm jetzt die ganze Arbeit auflasten oder wie? Damit er wieder dich in Beanspruchung kann, damit er wieder mehr Zeit hat.
Ganz genau, ja. Das ist ein guter Vorschlag, Thomas. Also ich würde zuerst mal zurückfragen, Thomas L., wieso ist das ein Problem oder ist das überhaupt ein Problem?
Nee, ein Problem ist es nicht, aber es ist halt schon so, dass der Tag halt, ich schlafe 6 bis 7 Stunden, stehe auch wie du um 5 Uhr auf oder auch früher, je nachdem, wann ich erwache. Ich erwache ohne Wecker, also ich könnte jeden Morgen schlafen, so wie der andere Thomas, bis um 8, 9 Uhr. Aber ich stehe halt früh auf und dann manchmal spaziere ich. Ich arbeite ja 50% mittlerweile wieder. Aber dann ist immer noch etwa 8 oder 12 Stunden vom Tag übrig. Und da kann ich ein bisschen Fernsehen gucken, mir etwas Essen zubereiten, Mittagsschlaf, abends spielen wir ab und zu mal Brettspiele. Vielleicht habe ich auch zu wenig Hobbys. Also ich habe viele Sachen wahrscheinlich wegrationalisiert oder minimalisiert und jetzt ist einfach da eine große, also Lücke, es ist nicht ein Problem, aber ich habe einfach schon ein paar Mal gedacht, ich habe zu viel Zeit. Ja, das ist wirklich ein Luxusproblem, das wahrscheinlich nicht viele andere haben.
Mhm. Ja. Vielleicht kannst du das ja machen wie die guten Millionäre, die gibt es ja auch, da gibt es mehr, als wir uns vorstellen können. Wenn die zu viel Geld haben, dann geben sie es weg. Und vielleicht kannst du auch du bist ja Zeitmillionär, vielleicht kannst du auch deine Zeit weggeben und irgendetwas machen, was für dich Sinn macht. Das kann sein, von mit dem Hund vom Nachbarn spazieren gehen oder dich irgendwo ehrenamtlich tatsächlich zu engagieren, was du wahrscheinlich ohnehin schon machst, aber dass du die Zeit versuchst zu verschenken, sodass deine Zeit einen Sinn bekommt. Vielleicht steckt das da dahinter.
Ja, ich versuche schon ab und zu was für andere zu tun. Ich habe auch schon ein Ehrenamt ausprobiert. Das Problem, das noch hinzukommt, ist, dass ich auch faul bin. Also, ich glaube, das sind zwei Probleme, die sich dann zusammen potenzieren. Aber ja, ich möchte es nicht zwingend darauf herumreiten, aber ich habe gedacht, vielleicht hätte es nur eine gute Idee. Kommen wir zu dir zurück. Du eben stehst früh auf. Ist das freiwillig oder bist du grundsätzlich vom biochronologischen Typ her eher eine Lerche?
Beides. Also ich könnte nicht so früh aufstehen, wenn ich eine Eule wäre. Das würde definitiv nicht gehen. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, auch morgens etwas früher aufzustehen und diese Zeit auch wirklich bewusst für mich zu nutzen, für ein paar Dinge, die mir halt Spaß machen. Ich bin ein Mensch, der eine gewisse Struktur braucht und ich glaube, ich brauche auch mehr Struktur als andere, auch als andere Anwesende vermutlich. Ich brauche einen relativ engen Rahmen und das ist ja auch die Kunst, herauszufinden, was gehört zu mir und was passt zu mir überhaupt und wie viel Rahmenstruktur brauche ich, damit ich mich wohlfühle. Bei mir ist das vielleicht ein bisschen enger als bei anderen und so habe ich mich bewusst dafür entschieden. Natürlich bin ich eine Lerche. Meine ganze Familie besteht nur aus Lerchen. Bei uns gibt es keine Langschläfer tatsächlich. Genau, also sowohl als auch.
Ja. Du hast Soziologie studiert, habe ich gehört, und bist Lehrersohn. Also eigentlich, also und Theologie auch. Also Theologie habe ich in Klammern geschrieben, habe es nicht mehr im Kopf. Hast du beides studiert?
Dass man alles über mich herausfinden kann, tatsächlich. Ja, ich hatte eine theologische Weiterbildung und habe mir überlegt, auch in den kirchlichen Dienst einzutreten. Aber da war sogar mir die Struktur ein bisschen zu starr und zu eng und habe mich dann dagegen entschieden.
Ja, also so gesehen hast du noch die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Es ist wahrscheinlich interessanter, den Menschen die Zeit oder die Arbeitstechnik weiterzugeben als irgendwelche anderen Ideologien, also aus meiner Sicht. Ich habe nicht, halte nicht sehr viel von der Kirche, sage ich mal, aber ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich frage mich eben, du bist selbstständig, das machst du schon seit, wie lange machst du das schon? Schon sehr, sehr lange. Seit ich auf dich aufmerksam geworden bin, bist du selbstständig.
Also voll selbstständig seit 2013, aber ich habe das nebenberuflich aufgebaut. Das begann so 2008, 2009. Also jetzt doch schon 12, 13 Jahre. Ja.
Und seit 2013 hast du einen Podcast, der hat mittlerweile schon 315 Episoden. Nennt sich einfach produktiv. Ich bin erstaunt, wie viel oder wie oft man darüber reden kann. Und das gleiche Thema. Und dann machst du alleine, das ist sehr beeindruckend. Also du redest da, also meistens alleine, redest du da 15 bis 30 Minuten. Immer sehr interessant, immer sehr erfrischend, ich höre immer sehr gerne zu. Aber wie kommt man immer wieder auf neue Ideen, da wieder was zu publizieren?
Das fragt mich meine Frau auch immer, die arbeitet ja bei mir mit, also ich habe sie bei mir angestellt. Da fragt sie auch immer, hey, hast du nicht Angst, dass dir mal die Themen ausgehen? So, jetzt hast du schon so viele Folgen gemacht. Die Angst habe ich eigentlich gar nicht, weil ich bin ja irgendwo in einem Menschenbusiness drin. Das heißt, ich spreche sehr viel mit Menschen und erfahre jeden Tag super tolle, spannende Geschichten und Erfahrungen und Dinge, die funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren. Und die versuche ich dann im Podcast alle aufzuarbeiten oder zu erzählen. Und gestern hatte ich auch so ein Gespräch, ein Erstgespräch von einer Interessentin und die hat mir ein paar Wochen vorher eine Mail geschrieben, was ihre Herausforderung ist. Und in dieser Zeit gab es schon eine Podcast-Folge genau zu dieser Herausforderung. Da habe ich auch erzählt, die hat mir das und das geschrieben. Natürlich alles komplett anonymisiert, aber das war ein super Thema. Und dann habe ich ihr schon ein paar Dinge quasi über den Podcast mitteilen können. Und gestern im Gespräch konnten wir das überspringen, weil das hatte ich ja schon beantwortet. Sie hat den Podcast auch gehört und hat gesagt, gell, das war meine Frage, nicht? Ja, genau. Und das hat sie wieder zum Denken angeregt und so lief das Gespräch ganz anders, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Also die Themen kommen aus meinem Alltag.
Aber wäre das nicht langweilig, weil die Menschen haben immer das gleiche Problem, die gleichen Fragen, das sehe ich auch im Minimalismus auch, da kommen die gleichen 10 Fragen. Wäre das nicht langweilig langfristig, dass du da immer genau das Gleiche lernen oder lehren musst für die Menschen? Oder macht dich, das ist die Struktur, die du brauchst?
Nee, ich bin einer, der sich auch relativ schnell langweilt tatsächlich. Aber das hier langweilt mich nicht, weil jeder Mensch ist irgendwo anders und ich lasse mich ja dann auch auf die Menschen ein und überlege mir, was steht dahinter und wie kann ich jetzt den erreichen, wie kann ich den weiterbringen. Es hat auch etwas Spielerisches, also das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ich bin sehr über Spaß motiviert zum Beispiel und das brauche ich. Dann kann ich wirklich auch so schauen, wie komme ich jetzt an den ran, weil das Thema an sich, das hast du irgendwann mal. Hast du das? Genauso wie bei der Fotografie. Irgendwann weißt du, wie die Blende funktioniert und Belichtungszeit und so. Aber danach kannst du damit herumspielen. Und genauso ist es auch bei mir im Beruf. Ich habe ein gewisses Wissen und Erfahrung und damit kann ich jetzt herumspielen. Und das finde ich super spannend. Vor allem, wenn du jemandem in die Augen schaust und du siehst, jetzt ist etwas passiert. Jetzt ist irgendwas im Kopf passiert, irgendein Schalter umgelegt. Das siehst du in den Augen, am Leuchten der Augen. Das ist das Tollste, was es gibt in meinem Beruf.
Das kenne ich, wenn die Menschen plötzlich realisieren, wie etwas funktioniert und dann glücklich sind, dass sie es herausgefunden haben. Wie groß ist eigentlich die Rückfallquote? Oder das ist eine, also sehr viel mit Routine zu tun, Arbeitstechnik und so. Man hat es immer schon so gemacht, muss jetzt plötzlich etwas anderes machen, um Zeit zu gewinnen und hat so einen Trott. Wie schwierig ist das für deine Kunden, das umzusetzen? Weil es liegt da nicht nur an deinen Techniken, sondern vielmehr daran, dass sie es umsetzen können.
Ja. Wir legen auch sehr großen Wert drauf oder investieren viel Zeit auch in das Entwickeln neuer Routinen und Gewohnheiten, weil Hand aufs Herz, niemand will sich mit Zeitmanagement beschäftigen. Das ist sowas Blödes, so wie niemand will sich die Zähne putzen. Und doch machen wir es mindestens zweimal pro Tag, damit die Zahnarztrechnung nicht so hoch ausfällt. Aber gerade da beim Zähneputzen ist es uns eben gelungen, eine Routine zu entwickeln. Ich putze mir jeden Tag, wann eigentlich? Ich glaube, nach dem Duschen putze ich mir die Zähne. Das ist einfach so eine Routine, ein Ablauf. Da überlege ich mir gar nicht mehr, wann putze ich mir die Zähne, sondern es läuft einfach so. Und genauso muss auch Zeitmanagement sein. Das muss so nebenher laufen, das muss völlig routiniert ablaufen, das muss eine Gewohnheit werden. Und da legen wir auch großen Wert drauf. Da versuche ich den Kunden eben zu helfen, diese Gewohnheiten zu entwickeln. Und ich weiß nicht, wie hoch die Rückfallquote ist, das habe ich nie gemessen. Nicht alle sind erfolgreich, das will ich hier jetzt auch nicht irgendwie suggerieren oder so. Manchmal liegt es an mir, manchmal liegt es am Kunden, der dann vielleicht, weiß nicht, zu wenig motiviert war oder so. Aber denen, denen es gelingt, eine neue Gewohnheit zu installieren, da funktioniert es wirklich gut.
Ich habe früher im Beruf auch ziemlich oft Seminare und solche Sachen belegt. Wie gehst du denn damit um? Also jedes Mal, wenn ich dann nach Hause komme, ne, dann ganz toll und alle sind engagiert und ne, aber da kennst du so einen Peak und dann geht's wieder dieses U oder was weiß ich, ne, diese Flat-Kurve rein, dass man da immer wieder diesen Impuls braucht. Wie beugst du diesem vor? Weil das ist ja wirklich eine knallharte Einstellungssache. Ne? Zähne putzen, okay, das ist wie Autofahren, Fahrrad, das verlernt man nicht, das ist eine Routine. Aber sagen wir, den Weg zum Handeln und wie man Sachen angeht, wie man Ziele setzt, das ist doch wesentlich abstrakter, als jetzt mal 2 Minuten die Zähne zu putzen. Also das, wie gehst du da vor, dass man da nicht in dieses Loch reinfällt und dann wieder in die Gewohnheit zurückkommt?
Ja. Wenn ich einen Anruf bekomme oder eine Anfrage, hey, kannst du für uns einen Tagesworkshop machen? Dann sage ich immer, ja, kann ich, aber ich fände es viel besser, wenn wir das nicht an einem Tag machen, weil dann sind wir genau in dieser Falle, die du beschreibst. Ja, man bekommt den Kopf gefüllt, geht nachher zurück an den Arbeitsplatz, muss diesen Tag noch aufholen. Man war ja einen Tag im Seminar, geht zurück an den Computer und findet irgendwie 400 E-Mails im Posteingang oder sowas. Da ist es unglaublich schwierig, das Gelernte umzusetzen. Ich schlage meistens vor, lass uns das doch aufteilen. Lass uns das über 6, 7, 8 Wochen aufteilen. Jede Woche machen wir eine Stunde online am liebsten. Und so können wir Schritt für Schritt vorgehen und eben die Gewohnheiten nach und nach verändern. Die meisten Gewohnheiten, nicht alle, aber die meisten brauchen eine gewisse Zeit, um sie zu erlernen oder zu verändern. Und das versuche ich dann so abzubilden. Und ich meine, ich habe keine Ahnung, wo ihr beide jetzt gerade euch herumtreibt, wo ihr seid. Ich bin in Basel zu Hause und doch sprechen wir uns hier. Und wir sprechen jetzt hier und dann genauso mache ich es auch mit Kunden. Also der ganze Trend Richtung Online spielt mir extrem in die Hände, um meinen Kunden zu helfen, wirklich längere Zeit am Thema dran zu bleiben.
Ja, es ist wahrscheinlich einfacher, jetzt online 1-2 Stunden ein Seminar zu halten und das dafür 5-mal statt einen ganzen Tag alle irgendwo hinfahren. Das ist natürlich schon sehr produktiv. Du hast auch in einer Podcast-Folge mal gesagt, asynchron first, also dass man nicht zwingend Meetings synchron machen muss. Fand ich einen ganz spannenden Ansatz, dass du da eigentlich, das ist bei uns auch so, Team-Meetings, eine Stunde, jeder erzählt von seinen Projekten, könnte man theoretisch, jeder könnte ein Video aufzeichnen für sich und das irgendwo hochladen. Der ist interessiert, hört alle. Der ist nicht interessiert, nur die Wesentlichen. Und so könnte man sehr viel Zeit sparen. Also, ich glaube schon, es gibt sehr viel, also ich sehe auch bei uns, ich arbeite bei der Stadt in Zug, also das ist nicht unbedingt die produktivste Institution. Aber ich glaube, in der Arbeitstechnik könnte man schon noch sehr, sehr viel bewirken und dir wird wahrscheinlich die Arbeit nie ausgehen. Kannst du dich überhaupt retten vor Angeboten oder sind die Menschen oder die Firmen noch nicht so weit, dafür Geld auszugeben?
Teils, teils. Also ich arbeite am liebsten mit Leuten, die wirklich etwas verändern wollen. Ich arbeite am liebsten mit Einzelnen, mit Freiberuflern, Solopreneuren, Selbstständigen oder mit kleinen Unternehmen. Weil sobald es um ein großes Unternehmen geht, dann bist du in dieser Mühle irgendwo gefangen. Dann ruft dich einer an und du machst ihm ein Angebot, dann muss der zum Chef und der muss zum Chef vom Chef und dann muss die Geschäftsleitung und das ist alles so furchtbar kompliziert. Und am Schluss, ganz ehrlich, nicht immer, aber manchmal bist du in einem Saal mit 20 Leuten und nach 30 Sekunden weißt du, der da hinten, der und der, die können nach Hause gehen. Die haben so keinen Bock drauf, die sind nicht veränderungsbereit, die werden hier den Tag absitzen und da wird sich nichts ändern. Und das merkst du nach wenigen Minuten. Also kann ich wirklich, ich könnte so Post-it-Zettel denen auf die Stirn kleben, welche das sind, das merkt man sehr schnell. Und das finde ich schade. Nicht wegen mir. Ich meine, ich kann da vorne den Hampelmann machen, das ist okay, aber wegen denen, die wären besser den ganzen Tag im Büro geblieben und hätten halt in ihrem Hamsterrad halt weiter gearbeitet, ist es halt so. Also man braucht natürlich eine gewisse Veränderungsbereitschaft. Und da gibt es zum Glück immer wieder Leute, die das wollen und die auch dafür Geld in die Hand nehmen wollen, um wirklich eine Veränderung hinzubekommen.
Ja, und ich glaube, man sieht es den Leuten auch an, wie sie arbeiten. Also wenn du mit jemandem Kontakt hast im Büro, dann siehst du sofort, der ist organisiert oder ist nicht organisiert. Ja. Ich musste lachen. Ich habe mal, als ich meine Kameragurte gemacht habe, habe ich mal ein paar E-Mail-Adressen gesammelt und allen eine Art Newsletter geschickt mit irgendeiner Werbung von meinem Strap. Und der Erste, der den Newsletter abgemeldet hat, war der Ivan Blatter.
Echt?
Ja. Und ich fand es grossartig, weil du hast genau das getan, was du wahrscheinlich allen auch sagst. Newsletter, die du nicht mehr willst, nicht einfach löschen, sondern deabonnieren. Und fand ich sehr lustig.
Und auch heute, ich mir.
Nee, ist schon sexy.
Das war sicher hier. Meine Frau, das war gar nicht ich.
Das kann auch sein. Ja, also wahrscheinlich
nein, das war sicher ich.
Wahrscheinlich arbeiten alle gleich produktiv. Und du bist heute pünktlich um 15 Uhr erschienen, als wir den Podcast aufgenommen haben. Also nicht zu früh und auch nicht zu spät. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man die Zeit im Griff hat. Weil ich bin häufig zu früh und dann warte ich halt mal die Zeit bis zum Termin und das ist eigentlich verlorene Zeit. Also du kannst dort noch irgendwas tun. Aber es ist schon die Kunst, alles auf den Punkt zu machen und natürlich auch ein bisschen Reserve zu haben.
Aber ja, andererseits hast du doch mal einen Podcast gemacht, irgendwie mit dem Zu-Früh-Kommen. Ich habe den jetzt nicht bis zu Ende gehört, aber ich fand die Überschrift gut, weil ich immer extrem pünktlich bin. Also ich mag es lieber 5 oder 10 Minuten zu früh da zu sein. Und dann bin ich relaxed und also wenn was dazwischen gekommen wäre, dann wäre ich gestresst und so bin ich relaxed. Aber erklär mal, wieso warst du jetzt nicht 5 Minuten früher da oder hat sich deine Einstellung geändert? Es gibt ja immer wieder Sachen, die muss man auf den Prüfstand stellen und dann gelten die halt nicht mehr. Wie ist das jetzt bei dir? Also war das jetzt Zufall oder wärst du auch 5 Minuten eher da gewesen?
Ich wäre gerne 5 Minuten eher da gewesen, aber hab's nicht geschafft. Im Moment ist tatsächlich bei mir Hochsaison. Es gibt relativ viele Gespräche und Workshops und Coachings etc. Ja. Und ich hatte bis vor unserem Termin ein Gespräch und musste dann nochmal schnell irgendwohin verschwinden und so. Ich hätte nicht früher kommen können. Normalerweise wäre ich vielleicht nicht 5 Minuten, aber schon 2-3 Minuten vorher gekommen, weil man weiß ja auch nie so richtig, funktioniert alles mit der Technik, muss ich was umstellen etc. Ich bin schon einer, der gerne frühzeitig da ist und je nach Kontext, wenn ich irgendwo vor Ort sein muss oder so, dann gehe ich tatsächlich gerne 15 Minuten früher und laufe mal durch das Unternehmen oder schaue mir das so ein bisschen an, schaue so ein bisschen die Leute an, wie die so drauf sind und so. Es gibt mir einfach auch gute Informationen als Teil meiner Vorbereitung auf ein Gespräch.
Ja, vor allem, wenn man das erste Mal dort ist, ist es relativ wichtig, dass man da ein bisschen einen guten Eindruck macht. Was ich mir auch noch aufgeschrieben hast, du erzählst viel von To-Do-Listen und so. Hast du auch eine Nicht-To-Do-List, also Dinge, die du nicht tun möchtest?
Ja, habe ich eine Not-To-Do-List. Da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, mindestens eine. Frag mich nicht nach der Nummer. Ich finde das auch wichtig. Also einerseits gilt ja, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen viele andere Dinge. Man kann das aber auch irgendwie umdrehen. Man kann sich durchaus auch mal fragen, welche Dinge möchte ich denn nicht mehr tun. Das kann irgendwas Berufliches sein, zum Beispiel will ich mich nicht mehr durch E-Mails unterbrechen lassen, das habe ich irgendwann mal entschieden, ganz banal. Das können auch andere Dinge sein, zum Beispiel, ich möchte nicht auf meine Mittagspause verzichten. Meine Mittagspause ist mir ziemlich heilig. Also wenn du einen Termin zwischen 12 und 14 Uhr bei mir bekommst, dann bist du ein super VIP wahrscheinlich. Das kommt so gut wie nie vor. Die Zeit ist mir einfach heilig. Und das ist etwas, ich will nicht auf meine Mittagspause verzichten. So solche Dinge habe ich mir mal überlegt, tatsächlich.
Also in der heutigen Zeit, glaube ich, die größte Problematik ist die Ablenkung, dass man durch alle möglichen Kanäle abgelenkt wird. Also sei es das Handy, sei es irgendwelche Messenger, Chats, E-Mails. Das kann man alles abschalten, aber wie wird man Herr über die, zum Beispiel die Mailbox oder all diese Nachrichten, die da reinkommen? Kannst du da einen kurzen Tipp geben für die, die, also ich sehe manchmal Leute, die haben eine Inbox mit ein paar hundert oder tausend Mails drin. Ist für mich komplett unverständlich, wie man damit arbeiten kann, aber bist du ein Fan von Inbox Zero oder gibt's von dir einen Tipp, wie ich die Mailflut zum Beispiel beherrschen oder Herr werden kann?
Ja, definitiv bin ich ein Inbox Zero Anhänger. Ich sage immer, E-Mails, das ist doch nichts anderes als elektronische Post. Genau gleich wie die Briefe, die wir früher im Briefkasten erhalten haben. Und was haben wir früher gemacht, vor allem beim Job? Da bist du einmal pro Tag zu deinem Brieffach gegangen, hast die Post rausgenommen, hast dir einen Espresso geholt und dann sortiert. Das muss ich nachher mit dem Chef besprechen, das kann ich direkt ablegen, das hier, den rufe ich nachher schnell an. Und am Schluss hatte ich so ein paar Stapel und habe sozusagen die Post sortiert. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Heute schauen wir erstens mal pro Tag 70 Mal in den Briefkasten, das wäre dann der Posteingang. So. Und dann nehmen wir die Post heraus, überfliegen sie und stopfen sie wieder zurück in den Briefkasten. Das würden wir bei der richtigen Post nie im Leben machen, aber bei E-Mails machen das ganz viele Leute, machen das genau so. Und das ist, wenn man sich das überlegt, ein riesen Zeitfresser. Ein Zeitfresser ist etwas, was Zeit kostet, aber nichts bringt. Also Pause, Netflix-Marathon, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, das sind keine Zeitfresser. Aber Mails 4-5 Mal in die Hand nehmen und erst dann handeln, das ist ein Zeitfresser. Bei einer Mail spielt das keine Rolle. Aber viele meiner Kunden, die bekommen 50, 100 oder 200 Mails pro Tag. Und wenn die dann jede davon viermal in die Hand nehmen, dann haben sie einfach Zeit verloren für nichts. Also das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, ich sortiere meine Mails gerne vor nach Thema. Also ich habe bei mir Ordner, zum Beispiel einer, da landen die Mails drin, wo ich nur kurz eine Antwort schreiben muss. Dann gibt es einen Ordner, wo ich Dinge tun muss. Dann gibt es einen Ordner, wo ich Dinge nur anschauen muss, reviewen muss oder sowas. Und da sortiere ich meine Mails rein. Meine Frau auch, die hat auch Zugriff auf die offizielle Adresse. Und die macht diese Vorsortierung. Und dann ziehe ich den Antworthut auf und beantworte einfach die Mails, die im Reply-Ordner bei mir stehen. Und danach ziehe ich den Du-Hut auf. Dann sind die Mails dran, mit denen ich was machen muss. Nicht nur schnell zurückschreiben, sondern etwas tun muss. Und am Schluss, wenn ich dann noch Zeit und Lust habe, dann schaue ich in den Review-Ordner und schaue mir diese Mails an. Aber ich weiß, die sind nicht so wichtig. Da muss ich einfach mal schnell reinschauen und gut ist. So mache ich das.
Bist du denn ein Freund von diesen kleinen Helferlines? Was weiß ich, wenn du sagst, ich habe zum Beispiel letztens, ich höre nicht so gerne auf Tipps von irgendwelchen Gurus, die da irgendwelche neuen Apps und sonst was favorisieren. Aber jetzt, ich habe eine gefunden, ich meine, die gibt es schon sicher länger, statt Mail, News Apple, habe ich Spark gefunden, die da so irgendwie so intelligente Ordner schaffen. Das fand ich total hilfreich. Also ich war selten so überrascht von einem Programm, dass das so mir entgegenkommt. Ist das auch so deine Erfahrung oder sagst du lieber, nee, ich habe so mein System und da gehe ich gut strukturiert vor und im Team sowieso?
Ja, ich kenne sie alle, die ganzen Tools und Apps und so. Da bin ich auch ein bisschen Spielkind. Ich kann das aber unter beruflicher Weiterbildung verbuchen, wenn ich mal wieder irgendwelche Apps anschaue oder so. Weil der Punkt ist der, für dich ist Spark vielleicht ein super Hilfsmittel. Andere kommen damit nicht zurecht. Und es gibt für mich eben nicht den einen Weg und schon gar nicht die eine App. Ich habe immer noch Kunden, die organisieren sich auf Papier und sind hoch erfolgreich darin. Und dann bin ich der Letzte, der kommt und sagt, nein, also du musst das hier auf dem iPad mit dieser und jener App machen, weil das hilft denen nichts. Wenn das halt Papiermenschen sind, dann ist es doch viel gescheiter, wenn ich denen zeige, wie sie sich auf Papier gut organisieren können. Und wenn ich dann den Eindruck habe, also erstens mal, mein Gegenüber ist auch in der Apple-Welt zu Hause, obwohl Spark soll ja auch für Windows kommen, aber egal. Und der hat auch so einen gewissen Hang zu diesen Tools und so. Da mache ich meine Werkzeugkiste auf und dann sage ich ihm, Spark wäre etwas für dich oder eher Airmail oder was es da halt alles gibt. Superhuman ist der neueste Schrei, die neueste Sau, die durch das Dorf getrieben wird. Aber man darf nicht vergessen, am Ende des Tages entscheidet die graue Masse zwischen deinen Ohren, ob dir dein Zeitmanagement gelingt oder nicht und nicht ein Tool. Ein Tool ist ein Hilfsmittel, das dich dabei unterstützen kann, aber wenn es oben im Kopf nicht stimmt, dann rettet dich keine Software.
Bist du denn da so einer, der, du hast gerade gesagt, so ein Spielkind oder so ein Experimentierfreudiger, der, ich bin ja manchmal auf der Suche nach dem optimalen, nach der optimalen App. Also ich mag es nicht, so viele einzelne zu machen, aber irgendwie, was weiß ich, wenn ich To-Do-Liste, My Things und den Kalender und Evernote und dann jetzt halt Spark, das ist für mich mein Universum. Wenn es da eine App gäbe, die das alles abdeckt, wärst du dann zufriedener? Oder sagst du, boah, da muss ich mich jetzt so reinfuchsen, dass ich so... Omnifocus war ja mal so eine App, die war so kompliziert, die habe ich überhaupt nicht hinterher mehr verstanden. Ist das so ein Ansatz, den du befürwortest, sagst, wenn es eine Lösung gibt, ist das was für mich? Also jetzt für dich persönlich, jetzt nicht auf deine Kunden bezogen. Ja. Oder sagst du, nee, ich mache lieber das, wo ich gut zu Fuß bin und dass ich gewohnt bin?
Ja. Ich probiere so eierlegende Wollmilchsäue auch gerne aus. Notion ist so ein Stichwort und ich habe mal versucht, mich in Notion zu organisieren. Also das heißt Notizen, To-Dos, Redaktionsplan, eigentlich alles. Und wie das halt so ist, meiner Erfahrung nach, die eierlegenden Wollmilchsäue können alles, aber nichts gut. Und das war auch das Problem. Notion war sehr stark, wenn es darum geht, meine Bücher zu verwalten zum Beispiel oder den Redaktionsplan zu machen. Aber es war nicht besonders stark, wenn es um die Aufgaben geht und so weiter. Und deshalb bin ich wieder zurück, back to the roots, also wirklich eine App für einen Zweck. Möglichst, am liebsten sind mir die Apps, die nur etwas können und das dafür gut. Und auch da so einfache Tools wie möglich. Also ich arbeite viel mit den Apple-Erinnerungen zum Beispiel und Apple-Notizen. Wirklich das Einfachste, was es überhaupt gibt. Und erst wenn ich merke, reicht mir nicht, ich brauche etwas Komplexeres, dann gehe ich weiter.
Danke.
Ja, ich glaube, jeder muss selber herausfinden, was er benötigt und wo er glücklich wird. Es gibt nicht das Universelle, aber ich habe schon festgestellt, ich arbeite mit Google Tools und bin sehr zufrieden damit. Ich brauche auch nicht so viel, aber dieses Superhuman schaue ich mir trotzdem an. Das tönt interessant.
Ich bin ja auch ein. Du wirst wahrscheinlich zusammenzucken, wenn du das Preisschild siehst. Das ist relativ teuer. Ich glaube, 30 Dollar pro Monat. Und Superhuman kann nur Mails, sonst nichts. Das ist wie die Gmail-Oberfläche, aber einfach sehr minimalistisch und sehr schnell. Okay. Aber schweineteuer.
Dann ist das für mich dann wahrscheinlich raus. Kein Problem. Du hast ein Buch rausgegeben, apropos Geld. Nee. Arbeite klüger, nicht härter, finde ich sehr interessant. Ist schon in der zweiten Auflage draußen. Kannst du kurz erklären, um was es geht? Also nicht das Buch verraten, aber was erwartet einem, wenn man das Buch kauft?
Ich glaube, ein gutes Zeitmanagement, das ist kein Hexenwerk. Es gibt so ein paar Grundlagen, die man berücksichtigen muss, die man umsetzen muss. Wie ist dann das Nächste eigentlich? Und um diese Grundlagen geht es mir. Also viele Dinge, die im Buch stehen, kennt man vielleicht, aber setzt sie vielleicht nicht unbedingt um. Und ich versuche das alles so einzuordnen, dass die Umsetzung vielleicht besser gelingt, weil arbeite klüger, nicht härter. Was heißt denn das überhaupt? Ich kann das vielleicht in einem schönen Beispiel zeigen. Ich war vor ein paar Tagen bei uns im Wohnzimmer und habe dann einen Kampf um Leben und Tod live miterlebt. Da war nämlich eine Fliege, die wollte raus. Und dann fliegt die, kennt ihr, fliegt immer an die Scheibe und ist sehr, sehr ausdauernd. Sie fliegt an die Scheibe, schlägt sich den Kopf an und probiert es nochmal und nochmal und nochmal.
Hat ja nur ein Kurzzeitgedächtnis, ne?
Genau. Ich sage eher, das ist arbeite hart. Die hat wirklich ganz hart probiert, da rauszukommen. Ist eigentlich auch irgendwo bewundernswert. Aber irgendwann liegt sie wahrscheinlich auf dem Rücken. Kann man nicht anders sagen. Arbeite klug wäre jetzt gewesen, wenn sie einfach mal 2-3 Meter zurückgeflogen wäre, weil dann hätte sie gesehen, oh, da drüben ist ein Fenster offen. Nur 2 Meter neben diesem blöden Fenster, wo ich ständig dagegen fliege. Und sie wäre ganz entspannt in die Freiheit geflogen. Und genau das sollten wir auch ab und zu mal machen. Wir sollten nicht versuchen, unser Hamsterrad noch schneller drehen zu lassen, sondern einfach mal auszusteigen, 2-3 Schritte zurückzugehen und zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Was ist mir wichtig? Was will ich nicht mehr? Was sind eigentlich auch meine Werte? Etc. etc. Und dann kann ich davon eigentlich meine Organisation, mein Zeitmanagement ableiten. Und das versuche ich eben in einem Buch so darzustellen.
Aber das Buch ist wahrscheinlich eher eindimensional. Wenn man dich bucht, kriegt man wahrscheinlich dann viel mehr. Also weil du, das Buch ist auch niedergeschrieben, was du vermittelst, aber du kannst im Buch keine Fragen stellen und kriegst dann auch keine Antworten. Also von dem her ist wahrscheinlich ein Coaching bei dir viel effektiver.
Dann bekommt man die ganzen 2 Meter Ivan Blatter.
Apropos 2 Meter, du fotografierst auch auf der Straße. Das war so bei mir im Workshop. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Das war ziemlich am Ende zu meiner Karriere. Da war ich nicht mehr so motiviert.
Ich glaube, es war der letzte Workshop tatsächlich. Ich glaube, du hast irgendwas erwähnt, ja.
Ich kann mir noch schwach reden. Aber du publizierst nicht so viele Bilder. Also ich habe nicht so viele Bilder gefunden von dir. Aber du, wie häufig fotografierst du? Ist das ein Hobby von dir, das einen großen Zeitfaktor einnimmt?
In der Regel schon. Ich sage in der Regel, jetzt zu Pandemiezeiten war ich halt auch nicht mehr so mobil, ob man es das musste oder nicht, aber sonst schon. Also ich fotografiere sicher jede Woche oder so, bin ich irgendwo mal unterwegs, meistens halt in der Umgebung, wo ich bin, sei es, wenn ich irgendwo einen Auftrag habe oder halt hier in Basel oder so. Und natürlich im Urlaub, dann natürlich schon.
Ja. Also nimmst du eine Kamera mit, wenn du unterwegs bist?
Ja.
Kamera immer dabei?
Ja, fast immer. Was immer dabei ist, ist natürlich das Smartphone und die Qualität, die man da rausbekommt, ist eigentlich schon ziemlich erstaunlich, weil meine Fotos eben, ich publiziere die nicht mal, das ist einfach so mein Hobby. Ihr seht jetzt hier hinter mir 2 Fotos von mir zum Beispiel, können nicht viel erkennen, aber das ist einfach so mein Hobby und größer als das, was ihr da seht, das ist etwa DIN A4 oder so 30x40, größer als das drucke ich ohnehin nie aus und dann komme ich mit meiner Smartphone-Kamera schon recht weit.
Aber das ist ja interessant, dass du die Fotografie hast, weil alles andere ist ja strukturiert bei dir. Die Street-Fotografie ist ja genau das Gegenteil eigentlich, ne? Also da kannst du das nicht planen. Also da kannst du dich da auch stundenlang hinstellen und es passiert nichts. Ich sehe da hinten da so ein Silhouettenbild, ne? So Thomas Leuthard-Style, sage ich jetzt mal. Bis das hinkommt, da kannst du planen, wie du willst. Also vielleicht ist das das andere Ich in dir. Ist das so?
Vielleicht, man kann es aber auch anders interpretieren. Okay. Gerade bei dem Bild, da habe ich ja gesehen, hey, das ist ja super, hier wieder das Licht reinfällt und der ganze Bildaufbau, das ist ja super. Jetzt muss ich nur noch warten, bis da irgendein interessanter Mensch da durchläuft. Das dauert ja auch nicht so lange. Und das ist wie bei der Arbeit auch. Natürlich habe ich meine Struktur, aber wenn es dann um Coachings geht, wenn es um die Zusammenarbeit mit den Leuten geht, da hat man auch manchmal so ein überraschendes Element. Man weiß ja nicht, wie mein Gegenüber reagiert und was das für Herausforderungen hat und so. Und da muss ich auch im Moment sehr schnell reagieren. Also es ist eigentlich schon irgendwo ähnlich für mich.
Okay.
Ich glaube schon. Aber es ist etwas, für mich hat es auch etwas von einer Jagd. Also es ist ja, ich fotografiere ja nicht irgendwie Blümchen oder Architektur und kann da stundenlang den perfekten Blickwinkel suchen und sowas, sondern ich jage ein Stück weit auch Szenen und eigentlich interessiert mich nur das Foto, das ich noch nicht gemacht habe. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch ganz schlecht darin, in meinem Archiv Fotos anzuschauen oder Bilder zu bearbeiten. Das muss ich relativ bald machen, nachdem ich das Foto geschossen habe, sondern sonst das Foto von vor 3 Wochen, das interessiert mich heute eigentlich schon nicht mehr. Also es ist immer das nächste Bild, das mich interessiert.
Vielleicht kann man ja sagen, das ist der geplante Zufall, ne? Wie du arbeitest.
Genau, okay. Wahrscheinlich, ja genau.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass die Bilder, das Machen des Bildes interessanter ist, wie nachher das aufzubewahren und anzuschauen oder auszustellen. Aber du bist immerhin Präsident vom Fotoclub Fotowerk Basel, also von dem her hast du schon einen gewissen Bezug zu Bildern. Bist du nicht einfach nur einer, der auf die Jagd geht und sich danach nicht mehr darum kümmert. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du da Präsident bist und was ist deine Aufgabe dort?
Tja, zu so einem Amt kommt man irgendwie. Ich bin ursprünglich, ich glaube, das war 2003 oder so, bin ich in den Fotoclub beigetreten, weil die hatten eine Dunkelkammer. Und damals habe ich analog fotografiert, bewusst schwarz-weiß mit Dunkelkammer und Vergrößern und alles, weil ich auch so das Handwerk von Grund auf lernen wollte. Und ich bin eigentlich wegen der Dunkelkammer da beigetreten. Die Clubabende haben mich nicht interessiert, weil ich hatte so die Vorstellung, das sind alles alte Männer, die einfach Bier trinken gehen. Es war eine völlig falsche Vorstellung. Ich habe meine Frau im Fotoclub zum Beispiel auch kennengelernt. Also es hat auch junge Damen, die nicht einfach nur Bier trinken gehen. Also so kann man sich täuschen. Und dann war ich relativ schnell plötzlich im Vorstand als Kassier und ja, und dann plötzlich war die Stelle frei als Präsident und ich bin da so reingerutscht eigentlich. Ja. Und meine Aufgabe ist es, ist eben toll, das ist ein Freizeitclub und der ist bei uns auch nicht so strukturiert, wie es andere Vereine gibt, auch in anderen Ländern, sondern wir sind einfach ein paar Leute, die gleichgesinnt sind, die dasselbe Hobby haben, und wir unterhalten uns über dieses Hobby. Das heißt, bei uns gibt es auch keine Pflicht, an den Veranstaltungen und an den Clubabenden teilzunehmen. Wer Lust hat, kommt. Wer nicht, kommt halt nicht. Das ist völlig okay. Niemand muss Rechenschaft ablegen. Und es ist eine sehr lockere, sehr angenehme Atmosphäre. Und ich koordiniere das Ganze halt von den Themen her, von den Terminen her. So, das ist so mein Job.
Das ist der Fotoclub Basel, sehr gut strukturiert in dem Sinne. Und alles läuft nach Plan.
Mir fällt gerade ein, dass die Fotoclubs ziemlich gerne auch Marathons oder Wettbewerbe machen. Ist das so ein Thema bei euch?
Ja. Okay. Ist so, tatsächlich. Also wir sind ja, aus historischen Gründen gehören wir eigentlich zu den Eisenbahnerfotografen. Die Schweizerische Bundesbahn, die hat ganz viele Freizeitclubs, die sie gepflegt und unterstützt hat. Da gibt's die Briefmarkensammler und die Poesieschreiber und die Maler und eben auch die Fotografen. Und wir gehören da irgendwie noch dazu. Und da gibt es auch jedes Jahr einen gesamtschweizerischen Wettbewerb mit all diesen Clubs aus der Schweiz, sind etwa 11 oder 12 oder so. Und da machen wir definitiv auch mit. Und wir haben einmal im Jahr haben wir auch einen Fotomarathon, aber nur für uns, nur clubintern. Also, den schreiben wir nicht groß aus, sondern wir fotografieren dann. Ich suche mir immer 12 Themen aus. Und dann wird das auch juriert von allen, die Lust haben, da mitzumachen. Mhm. Ja, und dann gibt es kleine Preise, also sehr kleine Preise, so ein bisschen Schokolade oder sowas. Aber man hat dann schon den Ehrgeiz, da ein paar Kategorien halt vorne mit dabei zu sein.
Ja, den Preis will man eigentlich gar nicht haben. Man möchte eigentlich nur sag mal, eine Wertschätzung oder ein Urteil bekommen. Also ist ja meistens so. Ne? Also diese konstruktive Kritik ist ja, sag mal, die Königsdisziplin der Fotografie. Ja. Wer das richtig kann, der ist ein bisschen privilegiert. Ne? Und meistens sagen sie ja nur, welche Kamera hast du, und diese ganze Tech-Talk, da kann ich ja nichts mit anfangen. Aber so, das klingt ja einigermaßen interessant, was ihr da macht. Also
Das war bei uns früher teilweise auch noch so. Es gab so eine Fraktion, es gab die Analogen gegen die Digitalen. Und die Analogen haben gesagt, was ihr da macht, ist nichts. Und die Digitalen haben gesagt, nee, das ist die Zukunft und so. Mhm. Das fand ich auch immer so ein bisschen mühsam, weil am Ende des Tages will ich einfach ein gutes Bild sehen. Und ob das jemand, keine Ahnung, mit Film auf Film gemacht hat oder mit einem schlechten Smartphone oder so, ist mir völlig egal. Mhm. Und das haben wir heute zum Glück nicht mehr. Und gerade so diese Fotomarathons oder diese Geschichten, das finde ich unglaublich spannend. Du weißt genau, es sind irgendwie 10, 15 Leute zur selben Zeit, im selben Ort unterwegs, und jeder sieht etwas völlig anderes. Und dann am Schluss, wenn du dein Bild neben den anderen siehst, dann denkst du manchmal so, hey, wieso habe ich das nicht gesehen? Ich war ja auch da. Ich war ja gleich neben dem und so. Warum habe ich das nicht gesehen und fotografieren? Und das ist unglaublich spaßig.
Ist das nicht frustrierend, dass du da nicht mit dran teilnehmen darfst?
Ich?
Mhm. Ja, wenn du die Themen ja vorgibst.
Ach so, ich nehme da auch teil. Also es ist dann wirklich so, am Morgen verteile ich den Zettel und so, und dann schaue ich auf den Zettel und denke so, was sind denn das für blöde Themen? Wie immer. Das kam echt auch manchmal vor, weil ich halt versuche, nicht nur Street-Themen zu nehmen, sondern auch sonst irgendwas und so. Und ich überlege mir schon, kann man dazu eine Fotografie machen oder nicht? Mhm. Aber ich überlege mir ja nicht, was mache ich jetzt zu diesem Thema? Mhm. Und manchmal habe ich mich auch ein bisschen verflucht, tatsächlich.
Ja. Ja, und die unterschiedlichen Teilnehmer sehen das Thema ja auch ganz anders und nehmen dann andere Dinge wahr und machen andere Fotos. Also das ist schon sehr, ich finde das eines der spannendsten Themen in der Fotografie, so ein Fotomarathon, wo alle zum gleichen Thema am gleichen Ort Bilder machen müssen. Da sieht man auch so ein bisschen, was die anderen denken, weil sonst siehst du nur Bilder von irgendwoher, die sie gemacht haben. Aber wenn du da am gleichen Ort bist, glaube ich, da lernt man auch sehr, sehr viel. Also kann ich auch... Sollte ich auch nicht mal mitmachen und sowas, aber eben, wie gesagt, ich interessiere mich einfach nur für Fotografie, wenn ich mit Fotografen spreche, und das kommt relativ selten vor. Wie verbringst du sonst deine Zeit? Also eigentlich müsstest du ja ganz viel freie Zeit haben. Oder täuscht das?
Was ist viel freie Zeit? Also wenn man als Selbstständiger unterwegs ist, dann gibt es ja nicht so eine glasklare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Also wenn ich abends irgendein Video über ein Tool schaue oder über eine Methode, dann liege ich halt auch auf dem Sofa rum und freue mich und lerne etwas. Da ist die Trennlinie nicht ganz so scharf. Aber was ihr auch seht, hinter mir unterhalb der Fotos steht ein E-Piano. Das ist mein neues Corona-Hobby, wo ich dann wirklich auch gemerkt habe, es ist eigentlich lustig, ich arbeite seit eh und je im Homeoffice. Das ist für mich nichts Neues. Und doch habe sogar ich gemerkt, man ist schon furchtbar lange und häufig zu Hause und ich muss hier irgendwas machen, dass mir die Decke nicht auf den Kopf fällt und dass ich einen guten Übergang von der Arbeitszeit in die Freizeit finde. Und dann habe ich angefangen, eben Klavier zu spielen. Es ist jetzt etwa, weiß ich, ein halbes Jahr her oder so. Inzwischen weiß ich schon, dass es schwarze und weiße Tasten gibt auf diesem Ding.
Ungefähr 80, ne?
Genau, ja. Genau. Es ist ja auch ein richtiges Klavier. Es gibt ja auch so diese kleineren und so. Genau, und das ist auch so ein weiteres Hobby von mir. Ja.
Im Selbststudium oder hast du da auch einen Coach?
Nee, ich hole mir gerne Coaches. Ich habe im Moment auch zwei Coaches, die mir auch helfen. Mhm. Aber das hier mache ich tatsächlich im Selbststudium. Es gibt wirklich tolle Plattformen und Kurse im Internet. Und ich habe da so einen, der steigt direkt mit Blues und Jazz ein und man beginnt schon relativ früh auch zu improvisieren. Und das gefällt mir. Also ich bin nicht so der Klassiktyp, sondern ich habe es gerne ein bisschen schwungvoller.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch die Methode. Ne? So hat man mir früher auch das Musikmachen verleitet, weil ich mit der Blockflöte anfangen musste. Und das hat ja überhaupt keinen Zusammenhang mit dem, was man später vielleicht mal machen will. Hätte man mir gleich ein Klavier oder eine Gitarre gegeben, dann wäre es wahrscheinlich jetzt noch dabei geblieben. Da ärgere ich mich richtig. Wir haben zwar hier auch ein Piano stehen, hin und wieder setze ich mich dran, da wundert mich, dass das funktioniert. Aber man muss so unheimlich lange dabei bleiben, bis man mal einen Erfolg hat. Ne? Und wahrscheinlich wäre der Weg über einen Coach da besser, weil da hat man die Regelmäßigkeit und auch die Verpflichtung, ein bisschen mehr dran zu bleiben. Ne?
Ja. Ja, das ist so.
Jetzt mal vor.
Kommt halt auch drauf an, was für ein Typ das man ist. Das klappt bei mir eigentlich relativ gut. Viele Leute meinen, ich sei so wahnsinnig diszipliniert, aber ich glaube, das bin ich gar nicht. Ich habe einfach die Fähigkeit, mir relativ schnell neue Gewohnheiten anzueignen. Und bevor ich dann runter zum Essen gehe oder zum Kochen, je nachdem, wer dran ist, dann setze ich mich kurz ans Klavier und sei es nur für 15 oder 20 Minuten. Und das mache ich schon ziemlich regelmäßig, aber aus Gewohnheit. Weil Disziplin, das ist für mich so ein Wort, mit dem kann ich nichts anfangen. Das klingt nach zusammengekniffenen Augen und irgendwie nach Armee und Militär. Ja. Und ich bin ja über Spaß motiviert und Disziplin macht keinen Spaß.
Ja, sehr schön.
Sehr schön, ja. Tom, wir müssen die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Ich möchte nicht zu viel Zeit stehlen. Spannend finde ich, dass du mit deiner Frau zusammen fotografierst, arbeitest und wahrscheinlich auch im gleichen Haus noch wohnst. Ist das nicht zu viel? Also, jetzt, weiß ich nicht. Zu viel Nähe? Funktioniert das offensichtlich gut?
Ja. Das werden wir tatsächlich häufig gefragt oder umgekehrt. Oh, ich liebe meine Frau, aber ich kann nicht den ganzen Tag noch mit ihr arbeiten oder sowas. Das klappt bei uns wirklich sehr, sehr gut. Und als ich sie bei mir angestellt habe, da gingen wir mit relativ offenem Blick rein und haben gesagt, komm, wir probieren das. Wenn es nicht funktioniert, dann suchst du dir halt einen Job und ja, mal schauen. Vielleicht funktioniert es und dann ist ja auch gut und das klappt recht gut. Was wir aber seither machen, ist schon, dass wir auch bewusst Zeiten ohne sie oder sie ohne mich macht. Also, dass wir wirklich auch so Zeiten haben, wo wir mit anderen Leuten zusammen sind und nicht einfach nur zusammen oder eben allein unterwegs oder sowas. Da achten wir schon viel bewusster drauf als früher. Ja, und sie fotografiert ja gerne Architektur, das heißt, die kannst du irgendwann ein modernes Gebäude hinstellen und dann eine Stunde später wieder abholen und in der Zeit kann ich sonst etwas machen. Dann fotografieren wir zwar zusammen, aber sind nicht nebeneinander.
Ja, und Architektur und Streetfotografie gehen schon ein bisschen zusammen, weil Architektur hat sie in der Stadt, also von dem her passt das sehr gut.
Das ist so, ja.
Ja. Sehr schön. Also freut mich, dass du bei uns warst. Danke, Thomas, dass du den Ivan herangeschafft hast, wie du immer sagst.
Sehr gerne. Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Ja. Dein Slogan ist, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dann habe ich hinter in die Klammer geschrieben, zum Glück nicht, weil sonst hätte ich noch mehr Zeit, sie totzuschlagen. Aber für die anderen ist es natürlich klar, wenn du die Zeit weg ist, dann ist sie weg. Und von dem her, man muss die Zeit nutzen. Hört den Podcast vom Ivan, kann ich sehr empfehlen. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber ist wahrscheinlich auch interessant. Gibt es auch als Hörbuch, hast du selber eingesprochen. Ja. Also ich glaube, die Stimme ist sehr attraktiv. Also ich finde die sehr sympathisch und attraktiv, auch als Schweizer. Für die Deutschen mit Schweizer Akzent ist das ja wahrscheinlich auch noch interessant. Hört mal rein. Weißt du, wie viele Hörer du hast?
Beim Podcast?
Ja, oder interessiert dich das nicht?
Doch, also ich sehe natürlich die Downloads, die man hat, das ist die einzige Zahl, die man hat, aber Downloads heißt ja nicht, dass sie reinhören, nur dass sie auf dem Gerät sind, aber da gibt es durchaus sehr erfolgreiche Folgen, wo ich dann 10, 20 oder 30.000 Hörer auch habe. So im Schnitt sind es, sagen wir so, 3.000 bis 5.000 so pro Folge.
Ja. Aber den monetarisierst du nicht, oder? Da gibt es keine Werbung und da kommt auch... Da kommt nichts rein, denke ich mal. Oder gibt es eine Möglichkeit, den zu monetarisieren?
Ich verweise natürlich auf meine Produkte und
Dienstleistungen. Natürlich, du verkaufst dich selber in deinem Podcast, natürlich.
Ja, stimmt. Aber das ist ein Marketinginstrument für mich. Ich habe auch schon mal ein bisschen mit Werbung experimentiert, dass ich dann Geld von Firmen bekam und so. Aber irgendwie, das hat mir irgendwie nicht so gefallen.
Muss ich einfach auch sagen. Bringt ja auch nicht viel irgendwie, ne? Und das lenkt nur ab, glaube ich, ne?
Ja,
genau. Aber dass du dann bei YouTube bist, finde ich auch noch interessant. Also das, das ist eine gute Kombination. Also ich sehe das als erfolgreiches, wie du sagst, Marketinginstrument. Und da sind manchmal sicher Fragen abgedeckt, wo wahrscheinlich eh kein Kurs gebucht wird. Ne? Und so bist du, sag mal, in der Schleife mit drin. Und bei 300 Folgen, heiliger Bimbam, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, ne, Thomas. Aber wir schaffen das auch.
Wo seid ihr?
Das sind 130 oder was haben wir, 134 oder sowas haben wir jetzt. Ne? Jede Woche.
Das ist ja auch sehr also cool.
Ohne Pause.
Wir machen keine Sommerpause, also wir könnten dich noch überholen, theoretisch.
Das ist so. Ich mache immer Sommerpause und Weihnachtspause, tatsächlich.
Ja, wobei, das ist nicht unser Anspruch.
Nein.
Was machen wir nächstes Mal? Nächstes Mal ist eine spezielle Folge.
Ja, du bist dran.
Ich werde 50. Du hast mal gesagt im Podcast, Ivan, du möchtest 100 Jahre alt werden, dann wäre ich jetzt in der Hälfte. Du bist, glaube ich, knapp über 50.
Vielen Dank, ich bin 45.
Du bist 45? Habe ich das verpasst? Ich habe gedacht, das heißt,
du warst ja noch 5 Jahre in deinem Seminar. Also hättest du doch merken müssen. Hat er gerade zum Geburtstag geschenkt. Hättest du nachrechnen können.
Ja. Seit dem Seminar sehe ich älter aus, als ich bin. Das ist tatsächlich so.
Hast du eine Andy Warhol-Perücke oder was?
Du hast es noch vor dir. Ja, eben, ich werde 50. Ist das jetzt nur die Hälfte? Ist das der Beginn einer Midlife-Crisis? Bin ich da schon mittendrin? Wir reden nächstes Mal darüber. Ja, interessante Geschichte. Ja. Nächstes Mal kann ich euch mehr dazu sagen, dann ist es vorüber, die Mitte.
Genau. Also alle Geschenke jetzt an den Thomas, der wird sie dankend ablehnen.
Ja, nicht schreiben, ja, nicht anrufen, ich möchte meine Ruhe haben. Ich mache das nicht eigentlich Geburtstage, aber ja, wer weiß, was ich da mache an diesem Tag.
Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Ivan, dass du dabei warst. War sehr interessant. Also mir hast du echt was gebracht und vor allen Dingen deinen Podcast, den ich vorher nicht kannte, den werde ich jetzt auf meine Liste setzen und ich habe mich gestern auch in deinen Newsletter eingetragen, also, wie man das macht.
Ach, du warst das?
Ja.
Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank. Sehr schön. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.